und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Unboxing Organizations. Wir sind heute wieder vollständig. Das bedeutet, mit dabei ist Maren, ehemalige Führungskraft in der Pharmaindustrie und nun Beraterin, bringt einzigartige Einsichten und soziales Engagement in den Podcast. Andi, der agile Transformator und erfahrene Führungskraft, bereichert unseren Podcast mit unkonventionellen Einblicken in die Teamarbeit. Und Natascha, die neugierige Führungskraft im technischen Bereich eines Konzerns, hinterfragt tiefgehend und bereichert so unsere Gespräche. Mein Name ist Hunter, ich bin Marketing-Experte und COO einer Agentur und bringe kreative und pragmatische Perspektiven in unsere Diskussion. Wir haben eine Pause drin gehabt, weil ich mich gefreut habe, dass ich zum rechten Zeitpunkt das Intro beendet habe mit der Musik. Herzlich willkommen noch einmal. Heute ist unser Thema Simon Sinek und der Golden Circle. Wem es kein Begriff ist, wir erklären das bestimmt später nochmal. Und im Vorfeld kommt natürlich auch erstmal Marens Check-in-Frage.
Hallo ihr Lieben, meine heutige Check-in-Frage ist angelehnt an ein Experiment, was wir miteinander gerade gestartet haben, was wir aber unseren Hörern noch nicht verraten, weil nur wenn das Experiment erfolgreich verläuft, werden wir euch vielleicht daran teilhaben lassen. Und die Frage lautet, was ist dir in letzter Zeit gut gelungen?
Ah, ja, ich kann gerne starten. Ich hatte tatsächlich eine ziemlich grandiose Woche, erstaunlicherweise, nachdem ich letzte Woche echt so ein bisschen aus dem Tiefpunkt in die Woche gestartet bin. Und ich fand, was es irgendwie ganz gut gemacht hat, waren so ein paar Kommunikationsthemen. Also, dass ich das Gefühl hatte, dass ich zu den richtigen Themen mit den richtigen Leuten auch im Vorfeld zu Besprechungen oder so gesprochen habe, also die Hinterbühne oder vielleicht auch ganz offiziell Gespräche geführt habe, so dass wir dann gute Entscheidungen treffen konnten, über die ich mich sehr gefreut habe, zu verschiedenen Themen. Aber ich habe mich sehr darüber gefreut, das Gefühl gehabt zu haben, mit den richtigen Leuten zum richtigen Zeitpunkt gesprochen zu haben.
Ich glaube, was ich hier zumindest erwähnen möchte und Mir ist in der letzten Woche auch in der Tat echt viel gelungen, aber ich würde gerne etwas Weiterliegendes, weil mich das gerade so sehr beschäftigt, einbringen wollen. Ich habe mit ein paar Kollegen zusammengesessen über den Jahreswechsel und wir haben uns über ein mögliches Neugeschäft unterhalten. Und das, also ich würde behaupten, wir waren so im Flow plötzlich und ich habe das durch verschiedene Bemerkungen, durch eine Moderation, glaube ich, einfach hinbekommen, möchte mir da sehr auf die Schulter klopfen und sagen, das hat gerade zu Dingen geführt, wo wir jetzt in der nächsten Woche wieder zusammensitzen werden. Und wenn das fliegt, dann holla die Waldfee. Also, da freue ich mich drauf. Und ich freue mich über, dass das durch mich möglich war.
Toll. Die eine Sache kennt ihr schon. Gestern Abend war ich tanzen. Der letzte Tanz war gelungen.
Das ist der bleibt, ne?
Genau.
Ja, bei mir ist es ein privates Thema. Unser Großer steht gerade vor dem Wechsel auf die weiterführende Schule und da braucht er im Moment viel Unterstützung und ich glaube, die kriegt er auch wirklich gut von meinem Mann und mir und das ist, glaube ich, auch nicht, also es ist auch nicht einfach und es ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Und ich freue mich, dass wir ihm das geben können und ihn da an die Hand nehmen können in der für ihn sicherlich auch anstrengenden Zeit. Genau. Also, danke für den schönen Check-in.
Da fällt es mir jetzt schwer, einen Übergang zu dem Thema zu finden. Aber vielleicht ist für deinen Sohn ja irgendwann mal Markenbildung ein Thema. Vielleicht gründet er selbst, studiert Marketing, gründet ein Startup oder wie auch immer. Und dann steht natürlich der Markenaufbau irgendwann auf der Agenda. Ich hatte es schon angedeutet, unser Thema heute ist Simon Sinek's Golden Circle. Für diejenigen, die das nicht kennen, erkläre ich es nochmal kurz. Simon Sinek ist ein bekannter Autor und der hat 2009 auf einem TED-Talk sein Modell des sogenannten Golden Circles vorgestellt. Diesen TED-Talk gibt es auch auf YouTube. Das sind auch nur ein paar Minuten. Das kann man sich gerne mal anschauen. Hat auch ein Buch dazu geschrieben, wer da weiter ins Detail einsteigen möchte. Ich fasse es mal kurz zusammen. Es geht darum, dass die meisten Unternehmen tendenziell sehr gut darin zu beschreiben sind, was sie machen, also das Produkt, was sie herstellen. Viele Unternehmen sind auch dann noch relativ gut darin zu beschreiben, wie sie das tun. Das sorgt dann oft auch für ein Alleinstellungsmerkmal, weil sie neue oder bessere Herangehensweisen haben, um das was noch besser als der Wettbewerb zu machen. Und nur sehr wenige bis gar keine Unternehmen sind sehr gut darin, ihr Warum zu beschreiben. Also das, was sie antreibt oder was auch oft als Reason Why bezeichnet wird. Und als Beispiel gibt er immer Apple an, die sehr gut darin sind, ihr Warum zu beschreiben, to put a dang in the universe. Und das macht Unternehmen sehr erfolgreich, weil sie damit als Marke sehr attraktiv sind. Das ist sozusagen der Kernzweck und die Überzeugung des Unternehmens. Ich hoffe, das war in seiner Kürze einigermaßen anschaulich, aber das ist der Golden Circle von Simon Sinek. Und der Grund, warum wir das in dieser Podcast-Folge behandeln, ist, weil Andy diesmal eine These eingebracht hat, in der er sagt, es gibt berechtigte Kritik an dem Golden Circle. Und damit würde ich sogar auch direkt mal einsteigen in das Thema. Andy, willst du diese Kritik äußern?
Die werde ich natürlich gleich äußern. Ich will vielleicht vorwegnehmen, dass ich damit nicht sagen möchte, dass so ein Purpose oder das Why, wenn man das als Unternehmen definiert hat, dass das in irgendeiner Form schaden könnte. Ich will nur mit diesem Hype aufräumen, dass ein Unternehmen nur dann wirklich gut funktionieren oder existieren kann, wenn es einen Purpose hat. Also, und das ist etwas, was du hast Simon Sinek gerade erwähnt, was danach sehr stark losgetreten worden ist. Was ich in sehr vielen Unternehmen beobachten durfte, auch in meinem eigenen damals, dass dieses Unternehmen, die ohne Purpose durch die Gegend laufen können, eigentlich gar keine Strategie setzen können, können eigentlich nicht erwarten, dass die Mitarbeiter da wirklich zufrieden sind und. Und deswegen habe ich einen großen Kritikpunkt an Simon Sinek's Why, weil die Jagd danach ist aus meiner Sicht nicht notwendig und auch völlig fehlgeleitet, wenn ein Unternehmen dazu tendiert, das zu tun.
Wir hatten in der letzten Folge es ja auch schon mal angerissen und ich würde jetzt fast behaupten, dass das so in die Richtung mit den Maren angedeutet hat, und ich glaube, ich weiß auch, was du meinst, dass es manchmal eine etwas übertriebene Jagd nach so einem ganz großen, schweren, bedeutenden, weltumspannenden und weltveränderten Reason Why gibt. Ist es das, was du meinst?
Ja, wenn ja. Entschuldige, jetzt habe ich mich angesprochen gefühlt.
Nein, du darfst. Alles gut.
Ja, genau. Wenn der Purpose einer Art Ideologie gleichgesetzt wird. Und das ist eben unser Zweck und unser einziger Zweck. Und vielleicht sogar versucht, in andere Systeme, die der Mensch mit auf Arbeit bringt, weil er einfach als Mensch dort erscheint, übergriffig zu werden. Also wenn es so sehr familiär sein soll, in gesundheitliche Themen mit reinspielt, dann finde ich das einfach zu viel. Aber vielleicht habe ich das an der Stelle auch missverstanden und ich freue mich sehr auf unsere heutige klärende Diskussion.
Sie wird jetzt vielleicht nicht besonders kontrovers, weil ich bin bei euch, was zumindest diesen Punkt angeht. Ich muss dazu sagen, das gehört ja auch zum Teil meines Jobs, im Markenaufbau, und wir wenden auch da den Golden Circle an, und ich erlebe das selber auch oft, dass dann irgendwie krampfhaft versucht wird, einen weltumspannenden Purpose zu kreieren. Zumindest so, wie ich den Golden Circle verstehe, reicht es auch zu sagen, wir stellen saugute Schrauben her. Und wir sind einfach gut darin, was wir machen. Es macht uns Spaß. Wir haben da eine Leidenschaft für entwickelt. Also es ist wirklich jetzt erst mal absichtlich ein scheinbar niedriger Purpose oder sowas. Aber ich bin da bei euch, dass das wirklich auch ganz was Alltägliches sein kann. Und nicht jedes Unternehmen dieser Welt ist dazu geboren, die Welt zu verändern. Das sehe ich auch so, ja.
Vielleicht mal der Gedanke, der mir gekommen ist, ist, dass es eben tatsächlich Unternehmen gibt, die das nicht brauchen, weil es eben so sehr auf der Hand liegt. Also wenn ich Schrauben produziere, dann ist das vielleicht noch sehr einfach. Das aber vielleicht, dass ja, oder dass das möglicherweise oft zum Tragen kommt, wenn wir ein Unternehmen, was eben sehr, sehr viel von tatsächlich, wenn wir den Begriff Beschäftigung und Arbeit sind. Das heißt, wenn wir in einem hohen Maße uns mit Prozessen und weiß ich nicht was beschäftigen, die gefühlt auch irgendwie zu Ineffizienzen führen und ich dann, also das ist ja oft so, dass man dann da als Mitarbeiter sitzt und sagt, wofür mache ich das hier eigentlich alles? Das ist doch alles Mist. Und man das vielleicht, je mehr Beschäftigung so ein Unternehmen macht oder hat, umso wichtiger wird irgendwann mal wieder zu sagen, also liebe Leute, das ist übrigens das Ding, warum wir das machen, um irgendwie, aber dann, also wir würden jetzt natürlich sagen, es gäbe ganz andere, bessere Lösungen dafür, aber vielleicht ist das so eine These, dass das da der Ruf viel herkommt.
Also da bin ich, da muss ich ja gleich mal einhaken. Nö. Ganz, ganz klar. Ich bin der festen Überzeugung, dass selbst wenn du in einem Unternehmen mit dem besten, höchsten Purpose, ne, wo du sagst, hier verändere ich die Welt. Also wenn zum einen, wenn die eben nicht richtig auf Dynamiken reagieren, dann wird es vielleicht sogar passieren, dass das Unternehmen mit dem besten Purpose irgendwann so wenig Geld verdient, dass es eben irgendwann nicht mehr existiert. Also seine Wertschöpfung nicht mehr so im Griff hat, dass das die Existenz bedroht ist. So, Punkt 1. Punkt 2, ich glaube, dass wir Menschen, und jetzt kommen wir schon fast zu meiner Kernthese, warum ich mit diesem Purpose-Thema immer so ein bisschen hader. Ich glaube, es geht um Wirksamkeit. Es geht darum, wirklich am Ende des Tages zu wissen, warum habe ich Dinge hier im Unternehmen gemacht und wo führen sie hin? Und nicht, wofür sind sie eigentlich da? So, ich glaube, dass Wirksamkeit ein wahnsinnig großes Asset ist, was ein Unternehmen haben kann, aber eben nicht der Purpose. Also ich, und vielleicht lass mich das nochmal einfach auf deine These gerade münzen. Also ich glaube, wenn ich in dem Unternehmen mit dem schönsten, größten Purpose unterwegs bin, dann ist es so ein Fluchtverhinderer, ja, nicht mal ein Verhinderer, sondern das ist ein Fluchtverzögerer. Aber wenn ich jeden Tag damit hadern muss, dass ich in meinem Alltag Dinge mache, die mir zu blöde vorkommen oder wo ich denke, das verzögert doch eigentlich nur den eigentlichen Schritt, den ich machen möchte, dann werde ich irgendwann kündigen. Und das schreibe ich allen Leuten zu. Obwohl wir viele Menschen beobachte ich, die eine hohe Resilienz haben, beziehungsweise eine hohe Leidensfähigkeit, würde ich es eher beschreiben.
Dann nochmal eine andere Frage. Wie grenzt sich denn Purpose oder Sinn vom Thema Vision und Mission und Zielen ab?
Darauf wollte ich gerade hinaus, dass wir vielleicht nochmal irgendwie dieses schwammige Wobbly-Bobbly von Purpose, Mission, Vision auseinandernehmen, wobei ich nicht glaube, dass wir das jetzt in den nächsten 5 Minuten als Ausflug schaffen werden. Was ich dazu zumindest als Ergänzung zu beitragen kann, ist, wenn wir jetzt beim Golden Circle und bei dem Reason Why sind, würde ich auch sagen, diese Wirksamkeit, an die du gerade gesagt hast, entsteht ja auch, wenn ich nach Hause gehe und sage, wow, ich habe heute irgendwie ein cooles Produkt oder eine coole Dienstleistung geschaffen und die hat irgendjemand das Problem von irgendjemand gelöst. Ich konnte jemand, der unser Produkt gekauft hat, hat sein Problem damit gelöst und ist zufrieden. Das ist die Art von Wirksamkeit, die letztendlich auch für Zufriedenheit im Job sorgt. Und wenn ich dann in einem coolen Team arbeite, dann reicht das auch schon aus. Ja, dann brauche ich nicht das Dang in the Universe gemacht zu haben oder die Welt ein Stück besser gemacht haben. Da bin ich auch bei dir. Und das würde ich tendenziell auch als Reason Why gelten lassen. Wir machen einfach Produkte, die echte Probleme lösen für unsere Kunden. Das reicht meiner Meinung nach als Reason Why schon aus. Das würde ich in der Form dann irgendwie das ist nah an der Vision und Mission sicherlich dran, aber ich glaube, manchmal hebt die Vision und Mission zu sehr ab und dann läuft Vision und Mission vielleicht auch sogar Gefahr, unglaubwürdig zu werden, weil es irgendwie ein total ungreifbarer, unrealistisches Ziel ist.
Habe ich das gerade richtig verstanden? Wenn du sagst, der Purpose kann doch auch sein, dass wir einfach den Kunden das beste Produkt liefern. Heißt das, der Kunde bestimmt den Sinn und wenn der Kunde schreit rechts rum, jetzt machen wir das grüne Produkt, dann machen wir das grüne Produkt, obwohl wir eigentlich, also brauchen wir dafür nicht doch so eine Art Nordstern zu sagen, also in diese Richtung wollen wir so, also auch um zu entscheiden, welche Produkte machen wir oder welche Kunden wollen wir überhaupt haben, womit, also, oder braucht, was sind die Entscheidungsprämissen für solche Fragen?
Das meinte ich nicht damit, aber damit hast du auch eine weitere Schwäche vom Golden Circle aufgedeckt, nämlich das Who. Für wen machen wir das? Die Frage wird beantwortet, der Golden Circle nicht. Wenn ich also vorhin gesagt habe, eine Wirksamkeit kann entstehen, wenn ich ein Problem löse, was am Markt existiert, dann hilft es, und da sind ja auch viele Markttheorien dabei, so an wen adressiere ich mich, Buyer-Persona, Zielgruppen, wie auch immer. Wenn dann aber diese Person sagt, ich habe jetzt ein anderes Problem, bitte hilft mir auch dabei, dann sollte ich mich als Unternehmen natürlich nicht ablenken lassen und dann versuchen, alle Probleme von meinen Kunden zu lösen, sondern meiner Positionierung auch schon treu zu bleiben. Und ich weiß nicht, ob eine Vision dann zu viel Freiräume gibt, dass man sich als Unternehmen ablenken lässt, das weiß ich nicht. Aber zumindest ist dieses, für wen mache ich das und für welches Problem mache ich das, diese Frage beantwortet der Golden Circle auch nicht so gut tatsächlich. Und damit läuft ein Unternehmen Gefahr, welches sich nur auf diesen Golden Circle stürzt, vielleicht schwammig in der Positionierung zu sein.
Ich hätte gedacht, dass ich das gar nicht brauche. Weil es sozusagen indirekt dadurch hergeleitet wird. Also wenn ich weiß, warum ich etwas tue, dass ich dann auch danach sagen kann, also danach entscheiden kann, wer das Who ist. Also dass ich aber dann dieses Warum so maßgebend ist, dass es mir sagt, der Kunde ja und der Kunde nicht, weil der Kunde befriedigt, mit dem Kunden, was der von mir will, befriedige ich das Warum und mit dem nicht. Also dass ich das deswegen nicht noch extra dazu eine Aussage brauche, sondern mir die Frage beantworten kann, wenn ich mein Warum kenne.
Ich würde da gerade mal ein bisschen anders rangehen, nämlich woher willst du denn als Unternehmen wissen, welche Kunden deine Produkte kaufen? Also jetzt, sorry, aber also natürlich kannst du irgendwelche Marktstudien machen, du kannst irgendwie Tests machen und allem drum und dran, aber letztendlich kannst du es nie zu 100% bestimmen. Also mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein, wo ein Produkt sozusagen von einer ganz anderen Marktsektion aufgegriffen worden ist. Aber wie oft haben wir, also ich bin der Meinung, wir haben das wahrscheinlich schon sehr oft gesehen, dass das Produkt da entweder umfunktioniert oder dass eine ganz andere Zielgruppe plötzlich auf ein Produkt zugegriffen hat, ne? Und oder dass sich das vielleicht, dass das auch eine Zeitfrage, eine, ja, also dass ein Produkt vor 10 Jahren, 15 Jahren noch ganz anders bei einer Zielgruppe angekommen ist, als es jetzt vielleicht tut. Mir fallen gerade nur Beispiele aus der Musik und aus dem Film und sonst was ein. Aber also ich glaube, du kannst als Unternehmen so oft und viel definieren, wie deine Kunden aussehen sollen. Am Ende ist es aber genau andersrum. Also du als Unternehmen musst dich auf deine Kunden einstellen und zwar nicht zu 100% im Sinne von, ich mache alles, was meine Kunden sagen, sondern das ist mein, also hier bin ich gut drin als Unternehmen und das sind die Anforderungen meiner Kunden. Und ich gucke, wie ich darauf reagieren kann. Also, ne, wenn die eine Anforderung haben an das Produkt, weil das für sie irgendwas löst, dann muss ich gucken als Unternehmen, wie reagiere ich darauf.
Betrachten wir es doch mal mit der Systemtheoriebrille. Wenn ein äußerer Impuls vom Markt kommt, eine Forderung, ein Wunsch, ein Bedarf oder wie auch immer, kann mir die Systemtheorie dabei helfen, zu entscheiden, bediene ich das jetzt? Und Unternehmen müssen ja ständig sich irgendwie dem Markt stellen und überlegen, verändern wir unser Produkt, unser Dienstleistungsportfolio oder wie auch immer. Das ist ja, lässt sich ja gut mit der Systemtheorie betrachten. Und ist die Vision ein gutes Werkzeug, Führungswerkzeug?
Und du sagst es gerade, warum eine Vision wahrscheinlich kein gutes Führungswerkzeug ist, weil wenn wir einen Marktdruck haben, also eine externe Referenz und die Vision zahlt auf diesen Marktdruck überhaupt nicht ein, dann haben wir ein Riesenthema. Also
ich bin nochmal, ich muss jetzt nochmal leider ein bisschen zurückspringen, weil ich noch ein bisschen gegen Andi nochmal sprechen muss, weil ich glaube, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, aus einer anderen Situation zu kommen, nämlich aus einer Situation, wo ich nicht irgendein Produkt auf den Markt werfe und dann gucke, wer es kauft, sondern wir sozusagen Leistungen anbieten und diese Leistungen, also sozusagen der Bedarf bei den Kunden viel, viel höher ist als das, was wir oder unsere Konkurrenten bieten können. Das heißt, wir sind eigentlich in der Situation, dass wir uns aussuchen, welche Aufträge wir haben wollen. Und aus der Situation heraus ist das, finde ich, eine andere Argumentation, als du sie eben angeführt hast.
Das habe ich gerade noch nicht ganz einordnen können. Wer sind denn wir in deinem Beispiel?
Die Kunden sich uns aussuchen, sondern wir uns die Kunden. Weil die Marktsituation einfach andersrum ist zurzeit für uns.
Das sehe ich anders. Also die Kunden suchen sich doch heutzutage aus, wo sie kaufen und was sie kaufen.
Nee, die Kunden müssen es auf den Markt offen ausschreiben und der günstigste gewinnt. So, der wirtschaftlichste natürlich. So, aber ob wir uns darauf bewerben oder nicht, das entscheidet nicht der Kunde.
Bist du jetzt gerade sehr stark bei dir im Umfeld?
Ach ja, so, und das okay.
Ich rede vom freien Markt.
Ja, aber das ist ein freier Markt. In dem Fall geht es um Ingenieurleistungen, Bauleistungen. Das ist ein freier Markt, aber es ist eben ein Markt, wo der Bedarf der Kunden viel, viel höher ist als das, was wir bedienen können mit all unseren Konkurrenten zusammen.
Okay.
In der konkreten Situation, im Grunde genommen, was die Frage, um sie vielleicht nochmal anders zu formulieren, sagst du ja, was bringt mir dann das ganze Purpose? Ich kann mir doch eh die Kunden aussuchen und dann ist das deine Frage oder was?
Nee, ich wollte damit wie Andi von vorhin widersprechen, dass ich sage, genau dann kann es eigentlich handlungsleitend für mich werden, wenn ich einen Purpose habe, dann zu überlegen, was sind denn jetzt die Kunden, die auf diesen Purpose einzahlen?
Also erstmal Gratulation, wenn ihr in der Lage seid, euch die Kunden auszusuchen. Dann habt ihr also so einen großen Markt, dass ihr sozusagen keine Möglichkeit habt, diesen Markt zu befriedigen, sondern der Markt muss sozusagen erstmal das nehmen, was ihr bringt, weil ihr seid ja die Einzigen oder beziehungsweise eine der wenigen, die das befriedigen. So klingt das gerade für mich. Und das Zweite, was ich dazu sagen möchte, ist, ich glaube, nichtsdestotrotz, also wenn die Kunden einen Wunsch äußern dürften, dann würden sie den vielleicht auch anders setzen. Aber vielleicht nehmen wir die Situation so, wie ich sie jetzt verstanden habe. Sie können sich gar nicht aussuchen, deswegen äußern sie auch keine Wünsche, sondern nehmen das, was da ist. Dann ist der Markt so wenig gesättigt, dass sie anbieten könnt, was ihr wollt. Da braucht aber auch kein Purpose, weil dann...
Also es ist ein bisschen überspitzt sozusagen und es gibt Konkurrenz, also es gibt auch andere Ingenieurbüros und trotzdem ist es eben so, dass der Markt sehr, sehr gesättigt ist. Die Kunden haben die Möglichkeit nur anhand der Ausschreibungskriterien, also schreiben sie nur nach Preis aus, machen sie in irgendeiner Form ein Qualitätskriterium rein, aber sie können sich halt nicht sagen, wir wollen den oder den, sondern sie müssen anhand der Kriterien, die sie beschreiben, und dann ist der Markt immer noch dünn. Sozusagen. Also es ist auch ein bisschen überspitzt dargestellt, dass wir uns jetzt nicht alle Kunden aussuchen, weil auch noch politische Rahmenbedingungen und sowas alles reinfließt, aber um es überspitzt zu sagen, ja.
Also um deine Frage zu beantworten, ja, ich würde sagen, die Vision hilft dabei, dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, welche Kunden angenommen werden, weil aus der Vision leitet sich dann unter Umständen ein ideales Kundenprofil an, dass man sagt, wir konzentrieren uns auf Kunden, die diese und jene Eigenschaften haben. Was dann, wenn wir es wieder mit der Systembrille betrachten, die Chance hat, dass wir möglichst viele blaue Prozesse etablieren können, weil unsere Kunden ganz ähnlich sind und dann würde es sich effizienzsteigernd auswirken, weil wir uns eine ganz klare Positionierung ausgedacht haben. Wir profitieren dann also zum Beispiel von vergangenem Wissen, weil unsere Kunden immer ähnliche Probleme haben und reduzieren dann unter Umständen den Grad der Überraschungen, weil wir eine homogene Kundenstruktur haben. Also da, um deine Frage zu beantworten, ja, die Vision hilft dabei dann, erfolgreicher zu sein.
Ketzerisch brauche ich dafür wirklich eine Vision? Aber eigentlich wollte ich was ganz anderes fragen, das stelle ich mal hinten an. Erstens haben wir uns ja vorgenommen, systemtheoretisch drauf zu gucken. Also ich denke, wir haben eine Grundbedingung in der Situation, die Natascha beschrieben hat, nicht erfüllt. Nämlich die, dass der Markt normalerweise doppelt kontingent sein sollte. Das heißt, der Markt kann sich aussuchen, zu wem er geht und der Kunde kann oder ist auch für jeden Auftraggeber offen. Das ist in dem Fall dann schon mal nicht erfüllt. Und meine eigentliche Frage zielte darauf ab, Hunter, siehst du einen Unterschied zwischen Purpose und Vision? Und wenn ja, worin liegt der für dich?
Für mich sind das gefühlt zwei verschiedene Dinge. Ich kann dir aber gerade keinen Griff dran machen. Die Frage ist, kannst du uns da weiterhelfen oder mir?
Abgekürzt würde ich in der Vision als Ziel ohne Deadline bezeichnen. Und ein Purpose ist etwas schwammiger. Ganz abgekürzt die Unterscheidung zwischen Purpose könnte dann sein, wir treiben, ja gut, das wäre dann auch wieder ein Ziel ohne Deadline. Also ja, die Übergänge sind fließend. Wenn wir sagen, wir treiben die erneuerbaren Energien oder wir sorgen dafür, dass wir erneuerbare Energien die Welt zu einem besseren Ort machen, ist das ja letztendlich ein Ziel ohne Deadline auch. Also sind die Dinge schon nah beieinander. Und ich würde das, was ich von Unternehmen mitbekommen habe, die im Purpose formuliert haben, Vision formuliert haben, manchmal wird es dann auch ein bisschen schwammig in der Unterscheidung, das stimmt.
Okay. Also ich könnte auch nicht dazu beitragen, dass das irgendwie einen Unterschied ergibt. Aber ich finde es ganz spannend, weil du ja gerade gesagt hast, es ist so ein Ziel ohne Deadline. Also ja, es ist ein Entwurf aus der heutigen Sicht. So glauben wir, was hast du gesagt, dass die Welt besser wird durch nachhaltiges Whatever, also mit dem...
Erneuerbaren Energien.
Genau, also lass uns mal sagen, irgendwie durch Nachhaltigkeit machen wir die Welt besser. Na? Also abgesehen davon, dass ich glaube, dass das nur ein Teil einer Vision sein kann, wenn wir von Unternehmen sprechen, weil die ja auch immer irgendwo mit irgendwas Geld verdienen müssen. So, und das Zweite, was ich sehe, ist, das ist aus der heutigen Sicht eine Positionierung des Unternehmens, so wollen wir sein. Wenn sich aber die Erkenntnisse, wenn sich sozusagen der Rahmen, die externen Einflüsse, wenn die sich ändern, wenn plötzlich Nachhaltigkeit nicht mehr up to date ist, dann werden die auch ihre Vision ändern. Und deswegen trägt die für mich auch nicht, also deswegen ist die Vision für mich so etwas sehr Schwammiges im Sinne, sogar wahrscheinlich so wahrscheinlich muss eine Vision so dynamisch sein, dass sie sich auch auf die externen Referenzen anpasst. Und deswegen trägt sie für mich auch nicht so sehr.
Wenn aber eine Vision einem Könner einen Handlungsspielraum gibt, sodass er dann, also ein Könner zum Beispiel, der Vertriebsleiter, echter Könner, orientiert sich aber an der Vision, sodass er sein Team so leiten kann, dass er an die richtigen Kunden verkauft und vielleicht sich die Märkte raussucht, die er angeht, die auch zur Vision passen, weil er weiß, dort sind Unternehmen, denen auch die erneuerbaren Energien wichtig sind. So, also quasi mit der Systemtheorie-Brille bezeichnet, werfe ich das mal in den Raum, wäre eine Vision ja ein gutes rotes Führungsinstrument für die roten Dynamiken des Marktes.
Nur dann, aber würde keiner sich nicht das auch so suchen? Ja.
Wie bitte?
Ich sagte nur dann, wenn sie wirklich handlungsleitend ist. Wenn sie wirklich sagt, ich nehme A oder B und nicht, ich will allgemein der Tollste sein.
Das stimmt, würde ich dir recht geben, ja.
Also kommt noch dazu, dass sie ja so sehr limitierend wäre. Also und ich glaube, ein Körner würde sich eben nicht limitieren lassen. Und ein Körner würde vor allem, also ein Talent, von dem du gerade gesprochen hast, der würde sich die Sachen auch ohne Vision suchen, weil er eben das Talent dazu hat. Er weiß, wo der Wind gerade herweht. Er weiß gerade, jetzt ist das gerade up to date. Das ist genau das, was dem Unternehmen in der Wertschöpfung hilft. So, das ist ja das Talent, ne? Also, und da braucht er aus meiner Sicht, er oder sie, wir sind ganz oft beim er, aber da braucht das Talent überhaupt keine Vision zu. Da muss das Unternehmen nicht irgendwie eine Hochglanzfolie in der Eingangshalle irgendwie hängen haben.
Ich hätte einen Schlenker anzubieten, den, glaube ich, Hunter vielleicht auch ein bisschen aus der Spur bringt, weil du das fast jetzt so aufgemacht hast, rein als wirklich Marketing-Thema. Es ist, kommt jetzt aus deinem Job heraus vermutlich. Mir ist es tatsächlich das Thema, an ganz vielen anderen Stellen begegnet. Und das hat nichts mit Marketing oder Firmenpositionierung zu tun, sondern auf der persönlichen Ebene. Also zum einen in meiner Coaching-Ausbildung, die ich gerade mache, aber auch im Firmenkontext, wo es ganz viel im Bereich Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterloyalität drauf kommt. Und zwar dann darauf, sich ein persönliches Purpose zu entwickeln. Also was ist das, was mich persönlich antreibt sozusagen, um dann sozusagen jetzt im Bereich Mitarbeiterbindung oder Loyalität darauf eingehen zu können im Sinne von Job Drafting sozusagen, zu sagen, welche Aufgaben sind dann für mich gut und passend und wie kann ich die Leute halten, wenn ich ihnen diese Aufgabe gebe, damit sie auf ihr persönliches Purpose einzahlen. Und jetzt die Frage vielleicht nochmal zu ganz am Anfang. Anni, du hast schon gesagt, für dich ist es nicht der Sinn, sondern die Wirksamkeit. Woran mache ich denn Wirksamkeit fest? Wann bin ich denn wirksam? Wann fühle ich mich denn wirksam?
Immer dann, wenn du zur Wertschöpfung beiträgst.
Ist das wirklich so oder immer dann, wenn ich auf meinen persönlichen Purpose einzahle?
Gibt sogar Studien, glaube ich, die das belegen könnten. Also es gibt, ich hoffe, ich zitiere sie richtig, es gibt so eine schöne Studie, wo Studenten aufgefordert worden sind, Lego-Sets aufzubauen. Und es gab eine Testgruppe, die durften diese Sets dann aufbauen, haben dann Neues bekommen, durften es wieder aufbauen und haben sich total gefreut, wenn da was Fertiges stand und wenn sie das dann irgendwie auch noch in einer bestimmten Zeit geschafft haben. Und die andere Gruppe musste das gleiche Set nutzen, es wieder auseinanderbauen und wieder zusammenbauen. Und das haben sie irgendwann sind diese Zeiten, die sie gemessen haben, die sind sogar gesunken, wobei man vermeintlich denken könnte, wenn du immer das Gleiche aufbaust, dass du ja eine Routine entwickelst und. Und es hat sich herausgestellt, dass sie es einfach als sinnlos erachtet haben. Es war dann nicht mehr, es hatte keine Wirkung für sie, ne? Während die anderen Gruppen, die diese Lego-Sets gebaut haben, die haben ein fertiges Produkt gesehen. Und also wahrscheinlich habe ich sie komplett falsch zitiert, aber ich hoffe, das Beispiel macht es griffig, was ich mit Wirksamkeit meine. Wenn ich auf Arbeit gehe, und ich muss 298 Formulare ausfüllen, um dann nochmal 20 neue Formulare ausfüllen zu dürfen, um dann nochmal 20 Formulare auszufüllen. Und ich weiß gar nicht mehr, was mein Job eigentlich bewirkt. Ehrlich gesagt, das würde mich abschrecken. Und ich glaube auch viele, viele andere Leute auch. Und ich glaube, es macht einen Unterschied. Also ich glaube, deswegen sind, also auf mich wirken handwerkliche Berufe immer sehr sexy, weil am Ende siehst du, was du geschaffen hast.
Aber ja, und ich glaube, das ist dein persönliches, weil du jetzt jemand bist, der gerne zum Beispiel in seinem eigenen Purse wahrscheinlich irgendwie das Thema mit Ideen einbringen oder so mit drin hat. Und wenn du einfach nur irgendwas abarbeiten sollst, das eben einfach deinem persönlichen überhaupt nicht entspricht.
Aber du hast gerade gesagt, abarbeiten, ne? Also dann machst du etwas fertig und dann siehst du am Ende, dass es fertig ist.
Ja, aber es mag doch Leute geben, die das gerne machen.
Aber Vision oder Purpose oder wie auch immer, wir sagen einfach mal, die Vision ist ja ein Führungsinstrument. Das heißt, um bei einem Beispiel mit Lego zu bleiben, wenn die jedes Mal was Neues bauen dürfen, macht halt jeder, was ihnen in den Sinn kommt. Aber wenn man sagen würde, ihr dürft jedes Mal was Neues bauen, aber das müssen alles Häuser sein, dann wäre das ja die Vision, weil die Vision wäre, wir machen die besten Lego-Häuser. Dann vielleicht. Dann tritt die Wirksamkeit sicherlich ein, weil es sollten immer neue Häuser sein und man muss ja sich irgendwie mit dem Markt mitbewegen und neue Häusertrends erkennen. Aber die Vision sorgt dafür, dass alle an einem Strang ziehen. Deswegen gilt es ja als Führungsinstrument. Deshalb würde ich das Thema Wirksamkeit von Vision mal trennen wollen, weil die Wirksamkeit, das Gefühl der Wirksamkeit durch das Erledigen von Arbeit entsteht. Und die Vision ist ein Führungsinstrument, was die Wirksamkeit aller Mitarbeiter dann sozusagen in eine Richtung lenkt, sodass das Unternehmen erfolgreich ist. Und nicht alle, der eine dahin, der andere dahin.
Bei mir ist es gerade so angekommen, als wäre die Vision eine Beschreibung des Unternehmenszwecks. Und also die Transformation, die aus Ausgangsmaterialien ein Endprodukt macht, was ich am Markt entweder als Dienstleistung oder als Produkt anbiete. Aber dann frage ich mich, brauche ich wirklich die Vision? Also ich war mal für ein Unternehmen verantwortlich, was garantiert einen hohen Purpose hätte haben können. Wir haben Krebsmedikamente hergestellt und haben damit sehr vielen Menschen hoffentlich helfen können, ihr Leben entweder zu behalten oder mindestens zu verlängern. Und wir hatten keinen Purpose. Das war unser Unternehmenszweck.
Damit würde ich zu einem zweiten... Thema oder Punkt überleiten. Eine Organisation besteht ja aus Kommunikation. Und Ogilvy war es, hat gesagt, Märkte sind Gespräche. Wenn also eine Organisation aus Kommunikation besteht und der Markt aus Gesprächen besteht und das dann aus, viele sagen ja auch, eigentlich sind auch die Mitarbeiter natürlich markenbildend tätig, die mit ihren Kunden reden, also Brand Ambassadors und so weiter und so fort, gibt es ja tausend Begriffe dafür. Das bedeutet ja in der Konsequenz, ein Unternehmen, was den Purpose nicht definiert hat und nirgendwo auf dem Papier geschrieben hat, der aber höchstwahrscheinlich existiert, weil es unter Garantie in dem Beispiel, Maren, was du gesagt hast, jedem Mitarbeiter klar war, was man da macht, weil sie darüber kommuniziert haben. Und eine Organisation, die aus Kommunikation besteht und über die Wirksamkeit und den Zweck und warum wir das alles machen, kommuniziert, hat im Grunde genommen auch einen Purpose, es hat ihn nur niemand aufgeschrieben.
Ja, okay, das muss ich mal sacken lassen.
Also ich würde das erstmal bejahen und würde vielleicht sagen, in dem Moment, wo die Kollegen und Kolleginnen in einem Unternehmen ihr eigenes Handeln auf den Purpose münzen können oder auf diese Vision des Unternehmens, funktioniert das. Aber immer dann, wenn sie es nicht mehr können oder beziehungsweise wenn die Vision für sich alleine steht, ohne dass es, Maren, du hast vorhin den Begriff handlungsweisend genutzt, wenn das für mich überhaupt gar keinen Impact auf mein eigentliches Tun hat, dann ist die Vision auch zwecklos. Dann beschreibt sie vielleicht den Unternehmenszweck und dann beschreibt sie vielleicht auch das Unternehmensgeschäft, was stattfindet. Aber für die Mitarbeiter hat die Vision dann keinen Wert.
Es gibt einen weiteren Kritikpunkt am Golden Circle, dass Simon Sinek das nicht besonders evidenzbasiert entwickelt hat.
Das ist super.
Sehr belastig.
Er gibt als Beispiel immer nur Apple. Und jetzt kommt diese, vielleicht ist es ja auch nur ein Denkwerkzeug und kein Handlungsleitfaden, das ist ja auch ein Kritikpunkt. Jetzt könnte man ja die These in den Raum stellen, okay, die Unternehmen, wie das Unternehmen, in dem Maren gearbeitet hatten einen quasi intrinsischen Purpose, der sehr naheliegend war, weil man Krebsmedikamente hergestellt hat. Also hatte dieses Unternehmen gar keinen Bedarf, irgendetwas zu konstruieren. Und jetzt fangen Unternehmen an, oh, wir brauchen auch einen Purpose und fangen an, etwas zu konstruieren. Und das ist unauthentisch.
Hm. Ich möchte übrigens noch mal eine Lanze für Simon Sinek brechen. Ich glaube, er erwähnt Google und Woolworth auch. Also nicht, dass wir jetzt ihm da Unrecht tun.
Ja. Hunter, ich würde gerne noch mal einen anderen Versuch starten, dass wir uns diesem Thema nähern. Du sagst ja, dass du dieses Werkzeug öfter mal einsetzt. In welchem Kontext funktioniert es denn? Vielleicht können wir uns darüber nähern.
Also es funktioniert in dem Kontext, dass sich daraus eine oft wesentlich attraktivere Markenkommunikation ableiten lassen kann. Und es hilft, und deswegen habe ich das als Führungs- und Orientierungsinstrument gesehen. Wenn man sich vorstellt, dass jeder Mitarbeiter ein Markenbotschafter ist, wenn man sich vorstellt, dass eine große Marketingabteilung mithilfe von Agenturen jeden Tag Markenbotschaften auf Social Media, auf der Webseite oder wo auch immer entwickeln müssen, dann geht es auch immer um Alignment. Und es hilft sozusagen dann dabei, das zu definieren. Und dabei will ich nochmal unterstreichen, dass es nicht arg konstruiert oder überbordend oder es muss nicht immer die Weltrettung sein, sondern es muss letztendlich auch, eigentlich muss man nur in die Unternehmenskultur hineinspüren und je länger ich darüber rede, desto mehr denke ich, dass man vielleicht auch verkettete Gespräche nutzen könnte, um den Purpose zu ermitteln. Aber um zum Schluss zu kommen, dabei hilft das. Es ist also als Nordstern in der Unternehmenskommunikation hilfreich.
Ich habe gerade parallel jetzt doch noch mal schnell hier so ein bisschen in Kürze recherchiert. Und da ist es tatsächlich so, dass die Vision als Nordstern betitelt wird und das Thema Sinn mit Zweck übersetzt wird, aber mit der Ergänzung sagen, Zweck ist gerade im Deutschen etwas oft sehr, sehr Rationales und dass es sehr bewusst darum geht, auch ein Gefühl mit zu vermitteln beim Thema Sinn oder Purpose. Und dass das deswegen, was Maren vorhin sagte, mit dem Unternehmenszweck gar nicht so weit weg davon liegt. Wo ich noch total wirklich dran hänge, ist, dass für mich Sinn oder ob etwas sinnhaft, sinnvoll ist, etwas sehr Persönliches ist. Mhm. Und wenn mir mein Unternehmen vorschreiben möchte, was ich für sinnvoll erachte, finde ich das schwierig. Und es kann deswegen hadere ich da tatsächlich so ein bisschen mit ich finde Golden Circle auf der persönlichen Ebene finde ich das sehr charmant und sehr gut, aber ich finde es auf der Unternehmensebene tue ich mich schwer damit und bin da, glaube ich, mehr bei Vision, Mission und Unternehmenszweck.
Ich glaube, wenn das Unternehmen es schafft, möglichst kongruent mit deinen persönlichen Wertvorstellungen, mit deinen Sinnvorstellungen von so möchte ich sein und das möchte ich im Leben vielleicht irgendwie mal erreicht haben, wobei ich glaube, dass sich viele Leute da gar nicht so explizit die Gedanken drüber machen, sondern dass es eher so ein implizites Verlangen ist, was sie da sozusagen vielleicht auch gar nicht ausdrücken können, wenn man sie fragt. Aber ich glaube, wenn das Unternehmen schafft, mit seinen Wertvorstellungen, die sie nach außen tragen und mit dem, was es tut, dich zu, also deinen persönlichen Sinn zu adressieren, machen wir es mal einfacher. Ich glaube, dann heuerst du da auch an. Also du heuerst gar nicht erst in einem, also du gehst nicht in ein Unternehmen, es sei denn, deine Existenz ist bedroht, aber du gehst erstmal nicht in ein Unternehmen, wo du sagst, damit kann ich mich überhaupt nicht identifizieren. Also würde ich jetzt einfach mal die These hier in den Raum stellen. Von daher ist es schon, gebe ich dir recht, Natascha, hat das auch eine ganz, ganz persönliche und individuelle Komponente. Ne? Aber ich glaube auch, dass du als Mensch immer wieder bereit bist, auch nur einen Teil davon erfüllen zu lassen durch die Vision oder durch den Unternehmenszweck. Weil den Rest holst du dir dann woanders, in anderen Systemen.
Genau, jetzt sind wir aus der Sicht Mensch, bin ich wieder genau dabei. Aber welchen Vorteil hat es dann für ein Unternehmen? Also es ist doch dann eher eine Art Hygienefaktor. Im besten Fall treffe ich die Sinnvorstellung vieler Mitarbeitenden, im schlimmsten Fall nicht. Aber also hat welchen Sinn, also warum sollte ein Unternehmen seinen Sinn definieren, wenn es also andersrum verstehe ich die Logik, aber so rum nicht.
Also in meiner Erfahrung zahlt sich die Definition von einem Warum oder einer Vision durchaus in der Regel positiv auf das Employer Branding ein. Also das heißt, ich habe damit ziehe ich Personen an, die so ticken wie ich. Und damit meine ich jetzt nicht explizit einen total hochfliegenden Sinn, sondern schon auch einen griffigen Sinn, den man auch nachvollziehen kann. Und es gilt das Prinzip der Abgrenzung. Je stärker ich mich von etwas abgrenze, was ich nicht bin, desto stärker werde ich von denen als attraktiv wahrgenommen, die so sind wie ich. Und da hat es für Unternehmen tatsächlich einen Mehrwert, sich, um das mal anders auszudrücken, klar zu positionieren. Und wenn eine Vision gut beschrieben ist, wir wollen, dass in der Zukunft, dass die Zukunft so aussieht. Und ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass das, dass der Golden Circle ja auch ein was machen wir und vor allem, wie machen wir das? Also wir wollen, dass es in Zukunft erneuerbare Energien sind und das Was würde dann zum Beispiel beschreiben, und wir setzen dabei diese oder jenen Herangehensweisen an. Dann ist die Herangehensweise, wirkt die auch durchaus attraktiv, weil anderen potenziellen Mitarbeitern oder aktuellen Mitarbeitern die Herangehensweise auch gut gefällt.
Ich würde noch dazu fügen, dass der Sinn, glaube ich, in der in dem Hype liegt, der darum gemacht worden ist. Also da steckt ja ganz viel dahinter. Also du hast jetzt Employer Branding da herausgeziert, aber ich glaube, da gibt es noch viele, viele andere Themen, die einfach einem Unternehmen gerade, also ich nenne den Begriff jetzt einfach mal, es ist gerade up to date eine Vision und einen Purpose zu haben als Unternehmen. Das ist so ein bisschen wie, dass man eigentlich jetzt auch Homeoffice und Müsli anbieten muss als gutes Unternehmen. Das kann sich auch wieder ändern.
Und jetzt sind wir wieder sehr stark beim Fokus Mitarbeitenden. Wenn wir jetzt wieder den Fokus Kunden und Markt da zurückkommen und jetzt nicht meine Sicht auf die Dinge wie vorhin, sondern dass sozusagen der Kunde sich durchaus vielleicht den Auftragnehmer auch auswählt, wäre die Argumentation, die Hunter eben angeführt hat, eigentlich auch aus Sicht Kunden, ne? Dass das irgendwie auch da matchen könnte. Also wenn ich als Kunde mir gucke, welche Unternehmen kommen in Frage und ich lese da einen schönen Sinn, der irgendwie meinem entspricht, dass das ja durchaus auch attraktiv wirken könnte.
Ja, als Kunde, da würde ich jetzt eine Gegenfrage stellen. Wie viele Kunden kennen den Purpose?
Na, wenn ich es als Marketinginstrument nutze, was ja unsere Einleitung war, dann hoffentlich viele.
Ja, bei Apple ist es definitiv der Fall, aber also ich würde sagen, bei vielen anderen Unternehmen kenne ich keinen Purpose.
Ja, der Purpose ist nicht unbedingt der Claim, der nach außen getragen wird oder das, sondern oft ist der Purpose, wird der nur intern kommuniziert und von dem leiten sich dann zum Beispiel Markenbotschaften ab. Und wie gesagt, der Golden Circle besteht ja aus dem Was und das Wie. Und das Wie sorgt oft ja dann, das findet viel stärker in der Außenkommunikation statt, dass unsere Herangehensweise besonders gut ist oder das Was würde ja sagen, unsere Produkte sind besonders gut. Also es ist nicht immer gleichbedeutend, dass der Purpose nach außen getragen wird. Das ist definitiv so.
Ist es vielleicht ein gut strukturiertes Instrument, um eine gewisse Außenkommunikation zu finden?
Ja.
Vielleicht ist es das und vielleicht ist es auch nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich meine, immerhin. Es sind drei kleine Fragen, die einen ganzen Workshop füllen können und an dessen Ende eine Positionierung steht. Sowohl nach innen für die eigenen Mitarbeiter, wir stehen dafür das und das machen wir folgendermaßen so und so, setzen wir das um, als auch nach außen für den Markt, für die Kunden.
Naja, und ich finde schon auch jetzt nochmal wieder Bezug auf die interne Kommunikation, also Mitarbeitenden, auch wenn wir das nur herausmachen, weil es ein Hype ist. Wenn mir ein Unternehmen sagt, ich mache kein Homeoffice, weil mir der Hype darum zu blöd ist, dann würde ich auch sagen, das ist schön, aber zu diesem Unternehmen gehe ich nicht. Kann es nicht dann auch sein, dass ich als Unternehmen mich solchen Hypes einfach auch anschließen muss, weil ich sonst eben auch an Attraktivität einfach verliere, egal ob ich das an sich gut finde und was ich nicht gerne Hypes folge, sondern wenn dann einfach die Attraktivität sinkt, weil ich eben, also ich würde zum Unternehmen nicht gehen, was mir kein Homeoffice anbietet. Beim Thema Sinn wäre ich jetzt ein bisschen, weiß ich nicht, aber.
Also die Wirkkraft nach innen, wenn man es, ich will nochmal auf das verweisen mit der Systemtheorie und der Kommunikation, die Wirkkraft nach innen, wenn ich ein Reason Why formuliere, wo die Mitarbeiter sagen, ja, das macht Sinn, kann ich nachvollziehen, das passt irgendwie zu dem, was wir machen, dann ist die Wirkung nach innen nicht zu unterschätzen, weil diese Wirkung nach innen sorgt ja dafür, dass in der Kommunikation, woraus eine Organisation ja besteht, dann ein großes Alignment herrscht. Und das macht dann die Stärke des Golden Circle in der Definition eines Reason Why aus, gar nicht so sehr die Wirkung nach außen, weil die entsteht dann erst in der zweiten Stufe.
Gehe ich nur dann mit, wenn sie wirklich auch kongruent mit der gesamten Wertschöpfung des Unternehmens harmoniert. Also wenn ich dann sozusagen anhand dessen, was mir das Unternehmen da irgendwie als Möglichkeit der nächsten Zukunft irgendwie aufwirft, also A, wenn ich mich da individuell wiederfinde und B, wenn ich es dann auch schaffe, dahin zu arbeiten. Ne? Also und ich meine in dem Fall wirklich arbeiten und nicht mich irgendwo hin zu beschäftigen und nicht mehr verstehe, was ich eigentlich tue, damit ich auf diese Vision einzahle. Also ich glaube, dann gehe ich, dann bin ich raus. Ne?
Ja, das sowieso. Also es muss immer irgendwie was Griffiges sein und nicht eine im obersten Führungskreis im Elfenbeinturm ausgedachtes Wunschkonzert.
Ja, also ich glaube, sie kann sogar, wenn wir da sind, kann sie sogar schaden. Und das tut sie wahrscheinlich in vielen Unternehmen auch gerade schon wieder. Also nicht schaden im Sinne von dem Unternehmen wirklich schaden, sondern sie wird halt einfach als, wie sagt man das, also da erfährt wahrscheinlich dann das Ganze eine Akzeptanz, aber es wird sich eher darüber lustig gemacht, ne? Also wenn ein Unternehmen mit einem Purpose losrennt und sagt, so sind wir und so wollen wir sein und in Zukunft sind wir noch viel, 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 viel besser. Und die Mitarbeiter sagen, ja, aber nicht da, wo wir arbeiten, ne? Also das, wo wir wieder bei dem Kaffee-Talk sind. Also ich glaube, dann kann so ein Purpose eher in so ein Negativbeispiel dann reinrutschen.
Ich denke auch, dass das, was du gesagt hast, wenn mit den Werkzeugen der Systemtheorie lässt sich, glaube ich, ganz gut erkennen, an welcher Stelle bauen wir eine Luftblase auf, wo geht es an der Hinterbühne vorbei, also es muss die Hinterbühne mit berücksichtigen, also all diese Dinge, die immer wieder ansprechen, wenn ich das Beobachtungswerkzeug Systemtheorie habe, dann kann ich besser einschätzen, an welcher Stelle kann mir ein Vision, a Purpose helfen, an welcher Stelle ist er vielleicht zu sehr konstruiert, wo ist er griffig, wann geht es eigentlich eher um die tägliche wertschöpfende Arbeit? Welche Botschaften nach außen muss ich dahin ableiten? Sind die Botschaften nach außen dann auch irgendwie glaubhaft? Welche Wirkung hat das nach innen? Ich kann ja Kommunikation nicht steuern. Vor allem, wenn man sich dann auch vielleicht darüber bewusst sind, dass nach innen hin in einzelnen Abteilungen auch Subsysteme existieren und das vielleicht sogar auch, da ich als großes Unternehmen ja unter Umständen mehrere Märkte bediene, ich da auch mit Subsystemen rechnen muss, die vielleicht mal stärker, mal schwächer von meiner Mission angesprochen werden, dann bietet mir, glaube ich, die Systemtheorie ein Beobachtungswerkzeug, wo ich identifizieren kann, wo hilft mir der Golden Circle, wo nicht. Und in welche Richtung sollte er gehen und welche Richtung sollte er nicht gehen.
Vor dem Hintergrund würde ich gerne noch ergänzen, dass es vielleicht auch Gefahren mit sich bringen kann, weil ich sehe sowas auch immer als Komplexitätsreduzierer. Und mal angenommen, ein Unternehmen schreibt sich jetzt in den Purpose, dass sie nur regional arbeiten und nur in ökologisch vertretbaren Gebäuden ihre Büros einrichten. Aber was ist, wenn sie so erfolgreich sind und total schnell wachsen und plötzlich ein solches Gebäude nicht mehr finden in der Region, in der sie aktiv sind? Dann müssten sie entweder ihren Purpose verlassen oder dagegen handeln oder nicht mehr existieren oder nicht weiter wachsen. Und von daher kann so ein übergestülptes Gebäude an Ideologien auch gefährlich werden.
An der Stelle würde ich sagen, das, was du gerade als Beispiel genannt hast, wäre für mich keine Purpose-Formulierung. Also da würde ich sagen, das ist zu kleinteilig und das ist für mich nicht die Purpose-Formulierung. Deswegen würde ich die Gefahr, so wie du sie jetzt beschrieben hast, an der Stelle, glaube ich, so nicht sehen, weil ich den Purpose global galaktischer sehe und nicht auf der Detaillierungsebene.
Ja, es klang für mich auch zu kleinteilig.
Ja, okay, gehe ich mit euch, aber sagen wir mal, das läuft halt alles unter dem Thema Nachhaltigkeit. Und dieses Thema ist eben irgendwann, steht es mir, meinem weiteren Wachstum im Wege? Ja, was mache ich dann? Vielleicht mal so ein bisschen allgemeiner formuliert. Stehe ich vor der gleichen Frage. Verlasse ich meinen Purpose oder nehme ich ein geringeres Unternehmenswachstum in Kauf?
Vielleicht nochmal abgrenzen. Ich würde vielleicht sogar das den Reason Why, den Sinek formuliert hat, von dem Thema Purpose abgrenzen wollen. Und in dem Sinne, dass der Golden Circle hat theoretisch die Chance, eine dynamikrobuste Strategie zu sein. Wenn ich also sage, Apple hat den Reason Why, dass man eine Delle ins Universum bringt, dann kann ich ja alles rein interpretieren. Rein theoretisch könnten sie damit auch Autos machen. Wenn ich das mit dem Was und dem Wie kombiniere, das meine ich damit, wenn ich diese drei Komponenten gut miteinander kombiniere, dann habe ich die Chance, eine dynamikrobuste Strategie zu haben, wohl wissend, dass diese auch Lücken haben kann. Das wäre so meine These, und ich glaube, das meinte dann auch letztendlich Simon Sinek in seinem Buch bzw. Vortrag.
Also ich bin da bei dir. Ich wobei ich nicht weiß, ob Sein Sinne das in seinem Buch wirklich meinte, aber also wo ich bei dir bin, ist, glaube ich, dass ein Unternehmen gut daran tut, immer mal wieder ein Zukunftsbild zu entwerfen, das sozusagen runterzubrechen auf, was tun wir denn eigentlich, wie tun wir das, ne? Und dann auch nochmal zu hinterfragen, was macht denn das mit unserem Unternehmen, wenn wir das so aufschreiben oder wenn wir das sozusagen so für uns auf die Fahne setzen. Ne? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall wertvoll, wo wir wieder bei Marens Workshops-Thema sind. Also ich glaube, das macht immer Sinn, dass ein Unternehmen sich mal selbst unter die Lupe nimmt, am besten von außen. Und dann vielleicht auch noch am schönsten mit der Brille der Systemtheorie, wenn der Wunsch geäußert werden darf von meiner Seite. Aber ansonsten, glaube ich, ist eine Vision entweder da und dann kann sie vielleicht auch aufgeschrieben werden. Also entweder gründet sich ein Unternehmen mit einer Vision, aber eine sozusagen herbeizuführen, halte ich für fehlerhaft. Wenn man eine findet, wenn man eine entdeckt, ist das für mich auch noch okay. Aber dann, wie gesagt, mit der Marschrichtung, oh, jetzt habe ich das böse Wort gesagt, glaube ich. Also wenn dann mit dem Wunsch, das sozusagen immer mal wieder auch als Kontrollinstrument zu nehmen.
Es klingt für mich alles schon so ein bisschen nach abschließender Zusammenfassung. Ich weiß es nicht, aber dann mag ich da auch gerne mal. Ich bin total dabei, dass ich das als Werkzeug für eine Persönlichkeitsentwicklung oder im Coaching und auf der persönlichen Ebene absolut gar nicht in Frage stelle, ich das total hilfreich finde. Im Unternehmenszweck glaube ich, dass es, und das hat Andi jetzt vielleicht auch so ein bisschen angeteasert, dass die Kommunikation darüber total hilfreich ist. Also wenn man sich darüber unterhält, wie ist unser Sinn, dass diese Unterhaltung, die dahin führt, richtig, richtig gut ist und richtig, richtig viel bringen kann. Aber das, was am Ende, ob da dann ein Satz oder zwei Sätze rauskommen, dass das, glaube ich, für mich nicht mehr so entscheidend ist, aber der Weg dahin vielleicht ein gutes Mittel ist, um sich abzugleichen.
Cool. Simon Sinek, Start with Why. Der Weg ist das Ziel. Wenn das nichts ist, bin ich stark.
Ich habe übrigens auch mal zum Abschluss recherchiert und keine Statements von Luhmann selbst zum Thema Markenpositionierung oder sowas gefunden. Also gibt wahrscheinlich auch noch andere Leute, die das versucht haben, mal aufzuarbeiten. Aber zumindest habe ich von Luhmann selbst dazu nichts gefunden, quasi mal zu der Quelle zu forschen. Ist aber auch nicht überraschend, weil er war ja Soziologe und kein Marketer. Aber in irgendeinem Zettel, vielleicht in seinem Zettelkasten, vielleicht hat er sich doch auch mal Gedanken drüber gemacht. In diesem Sinne, danke. Ich glaube, wir haben jetzt jeder auch zusammenfassend schon, glaube ich, diese Folge reflektiert. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt's dann in 2 Wochen. Lasst gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder der Plattform eurer Wahl da. Schreibt uns euer Feedback, Themenideen oder gerne auch Fragen in die Kommentare und folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder gerne auch auf LinkedIn und YouTube. Vielen Dank.
Danke.
Ciao.
Ciao, ciao. So, uns ist nach der Aufnahme der Simon Sinek-Folge sind uns noch die echten Erkenntnisse gekommen, um jetzt mal die Erwartungshaltung ganz hoch zu schrauben. Andi hat was Tolles gesagt, was, glaube ich, das Thema Vision nochmal ganz gut ins richtige Lichtfeld drückt. Und zwar mit der internen Referenz.
Oh, Natascha hat es glücklicherweise aufgeschrieben.
Also wir haben geschrieben, ein selbstgegebener Purpose ist eine reine interne Referenz und zahlt somit nicht auf die Wertschöpfung ein und löst auch keine Probleme der Wertschöpfung. Und weil wir uns überlegt haben, wie ist das jetzt nochmal mit der Systemtheorie, dass wir da vielleicht noch hätten tiefer drauf eingehen können. Und das wäre jetzt aus unserer Sicht das Ding gewesen, um es auf den Punkt zu bringen aus dem Blickwinkel.
Sehr gut, dass du es mitgeschrieben hast. Ich hätte es jetzt so nicht wiedergeben können.
Aber magst du das nochmal erläutern, warum jetzt das Thema interne Referenz oder was ist das denn jetzt die Aussage? In welche Bewertung stellt das dann jetzt das Thema Golden Circle?
Na, schon so ein Stück weit auch in unser Fazit, was wir da schon genannt hatten, ne? Also, wenn sich ein Unternehmen selbst einen Purpose gibt und möglichst viel da vielleicht sogar rein investiert und die, das nichts mit der eigentlichen Wertschöpfung zu tun hat, beziehungsweise wenn das von außen vielleicht gar nicht kongruent ist, dann können auch intern die Mitarbeiter damit nichts anfangen und werden vielleicht im schlimmsten Fall sogar damit belastet, weil sie sich Mühe machen müssen, nach außen hin im Unternehmen das, diesen Purpose zu erfüllen und sich dann eben nicht mehr auf die Wertschöpfung konzentrieren können.
Dann haben wir noch ergänzt, dass es aber anders ausfallen kann, wenn die Vision tatsächlich handlungsleitend ist. Also wenn zum Beispiel die Unterscheidung getroffen wird zwischen einer Differenzierungsstrategie oder Kostenführerschaft. Also was wollen wir werden im Markt? Dann kann es für den einzelnen Mitarbeiter tatsächlich einen Vorteil haben, um zu entscheiden, in welche Richtung er mit seinem aktuellen Thema, Projekt, was auch immer geht.
Und das steckt letztendlich im Golden Circle durch die Kombination mit was und wie drin. Wenn ich ein Warum machen wir etwas ergänze, um wie machen wir das und was machen wir, dann wird es stärker handlungsorientierend. Und deswegen meinte ich ja in dem Podcast, als Dynamik, robuste Strategie wird es dann ein bisschen griffiger als die reine Definition einer internen Purpose-Referenz.
Ja, da haben wir wohl noch mal kurz nachgelegt.
In diesem Sinne nochmal auf Wiedersehen.
Ciao.
Ciao.
Tschüss. Ciao.